Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Backhaus. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer gerechten und gesunden Welt leben. Und es liegt an uns, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und mit uns meine ich tatsächlich alle Menschen weltweit. Wir können das nur zusammen schaffen. Und daher sind Netzwerke und Allianzen extrem wichtig. Eine weltweit umspannende Allianz ist der United Nations Global Compact. Über 25.000 Unternehmen und Organisationen aus der Zivilgesellschaft, der Politik, der Wissenschaft in mehr als 170 Ländern sind Teil des Global Compacts. Das ist eine wirklich beeindruckende Zahl, die ich gerne mit Leben füllen würde. Also was und wer steht hinter dieser Zahl? Welche Visionen verfolgt der Global Compact? Marcel Engel leitet das deutsche Global Compact Netzwerk und ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Hallo Marcel Engel, herzlich willkommen.
Hallo Frau Backhaus und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Engel, Sie sind schon seit 9 Jahren dabei. Erklären Sie uns doch vielleicht erstmal, was und wer hinter der Initiative des UN Global Compacts steht. Welche Missionen verfolgt er?
Der UN Global Compact wurde bereits im Jahr 2000 gegründet und unter den damaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, unter Kofi Annan. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, dass das, also die Ende der 90er, Anfang der 2000er, das war die Zeit des aufkeimenden Globalisierung, wo dann auch der Privatsektor, insbesondere multinationale Unternehmen, eine immer wichtigere Rolle gespielt haben auf globaler Ebene. Und da kam Kofi Annan auf die geniale Idee, zu versuchen, zumindest den Privatsektor einzubinden, auch in diesen Globalisierungsprozess, um, wie er damals sagte, der Globalisierung ein menschliches Antlitz zu verleihen. Ne? Mhm. Und auf der Grundlage wurden dann 10 Prinzipien im UN Global Compact entworfen. Das heißt also, da wurden 10 Prinzipien aus Universalverträgen der Vereinten Nationen abgeleitet zu Themen wie Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsprävention und Unternehmen eingeladen, sich zu diesen 10 Prinzipien freiwillig zu bekennen und diese dann auch weltweit einzuhalten. Natürlich auch vor allen Dingen in Ländern, in denen vielleicht nicht die rechtlichen oder institutionellen Rahmenbedingungen gegeben waren, um so diese minimalen Umwelt-, Governance- und Sozialstandards einzuhalten. Das war also die Gründung im Jahr 2000. Das war übrigens, ausgerufen wurde das im Rahmen von einem Treffen des World Economic Forums im Jahr 2000.
In
diese
Davos.
Einladung, genau, in Davos. Mhm. Ne? Eine Einladung der sozusagen von Kofi Annan an die Unternehmen weltweit, sich an der Gestaltung einer fairen und gerechteren Zukunft aktiv zu beteiligen.
Ja, ich habe hier diese 10 Prinzipien mal vorliegen. Also das heißt zum Beispiel, dass wir mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, da steht dann, Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten, sollen sicherstellen, dass man sich nicht mitschuldig macht an Menschenrechtsverletzungen. Es geht auch darum, dass man Formen von Zwangsarbeit beseitigt und dafür eintritt. Es geht aber auch natürlich um ein größeres Umweltbewusstsein, darum umweltfreundliche Technologien zu fördern, also all diese Prinzipien. Jetzt sind es natürlich die Grundlagen und auf der sollen die Unternehmen ihr Handeln ausrichten, sage ich jetzt mal. Aber reicht es dann, wenn man jetzt Mitglied ist, sich nur zu diesen Prinzipien zu bekennen oder gibt es auch Verpflichtungen, wenn Unternehmen Teil des Global Compact Netzwerks sind?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich sagte ja, zunächst einmal ist es eine freiwillige Initiative, aber die Unternehmen, die den Global Compact beitreten, müssen auch jährlich Berichte erstatten, sozusagen sogenannte Fortschrittsberichte, auf Englisch nennt man es Communications of Progress, jährlich einreichen, indem sie dann idealerweise auch berichten über die Fortschritte, die sie in der Umsetzung dieser 10 Prinzipien erzielt haben. Mhm. Diese Berichte werden dann auch hochgeladen auf der Webseite des UN Global Compact, das heißt, sie sind öffentlich einsehbar praktisch von jedem, der daran Interesse hat.
Mhm. Mhm. Also ist es denn dann, wenn Sie sagen öffentlich einsehbar, also ist dann im Grunde genommen die konsequent, wenn man jetzt diesen Fortschrittsbericht liest, eigentlich, also oder die Öffentlichkeit gilt als Kontrolleur, kann man das sagen, als Kontrollorgan?
Das ist richtig. Also Sie sagten ja, Sie haben es ja gerade betont, dass der Global Compact wahrscheinlich die größte Initiative weltweit ist. Wir haben momentan etwas über 26.000 Teilnehmer, von denen die große Mehrzahl, also über 23.000 Unternehmen sind. Also wer für den UN Global Compact, für das kleine Sekretariat in New York, relativ kleine Sekretariat in New York, unmöglich jetzt jeden einzigen Fortschrittsbericht im Detail zu prüfen. Deshalb werden die halt hochgeladen. Die Konsequenz allerdings ist, wenn man diesen Fortschrittsbericht nicht einreicht jährlich, dann wird man auch vom Global Compact ausgeschlossen. Ne? Es gibt obendrein, das ist nicht die einzige Kontrollinstanz, ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel ernsthafte Verstöße gegen die 10 Prinzipien gibt, da hat der Global Compact auch ein Integrity-Team, das dann auch Unternehmen ausschließen kann.
Okay, ja, das heißt, also es gibt da schon auch eine Kontrolle, auch wenn es auf Freiwilligkeit beruht, all dessen. Sie vertreten ja jetzt das deutsche Global Compact Netzwerk. Vielleicht können wir da noch einmal sagen, wie viele Unternehmen sind eigentlich Teil des deutschen Netzwerks ungefähr?
Ja, ich kann das so ziemlich genau sagen.
Ja. Als Leiter werden Sie das wissen, ja. Ich hatte jetzt nicht die genauen Zahlen, deswegen gerne.
Genau, also in Deutschland haben wir rund 1370 Teilnehmer, deutsche Teilnehmer im UN Global Compact. Und wir haben im letzten Jahr auch in Deutschland einen Verein, das ist ein Teil einer institutionellen Umwandlung, die wir gerade umsetzen, einen Verein gegründet und sind jetzt dabei, die deutschen Teilnehmer auch in den Verein einzuladen. Und etwa 1000 sind schon beigetreten. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass die anderen auch noch beitreten werden. Also wie Sie sehen, wir sind eins der ersten, wenn nicht das erste Ländernetzwerk des UN Global Compacts. Wir wurden 2004 gegründet und auch eins der größten zahlenmäßig. Also von diesen 1370 Teilnehmern sind über 1300 Unternehmen und da ist alles dabei. Da sind praktisch alle DAX und fast alle DAX-Unternehmen dabei. Der Mittelstand ist dabei, aber wir haben auch 65% KMUs. Ja. Vielleicht noch ein letzter Hinweis, also was besonders interessant, ich bin jetzt 9 Jahre dabei bin positiv überrascht. Überrascht kann man vielleicht nicht das richtige Wort, aber beglückt würde ich fast sagen, dass in den letzten, vor allen Dingen in den letzten 3-4 Jahren wir massiv an Teilnehmern gewonnen haben. Als ich hier anfing vor 9 Jahren, hatten wir etwa 340 Teilnehmer und wie Sie sehen, jetzt über 1300. Das ist also eine sehr positive Entwicklung, was ich hoffentlich als Zeichen dafür werten darf, dass Nachhaltigkeitsthemen für deutsche Unternehmen zunehmend an Relevanz gewonnen haben.
Ja, ich meine, klar, es scheint ja so, dass immer mehr Unternehmen erkannt haben, dass ein Weiter so, dass es das nicht geben kann. Jetzt ist es aber so, ich spreche hier in unserem Podcast auch immer mit den, ich sag mal, den Willigen. Und bei Ihnen sind die natürlich auch. Ich weiß aber nicht, wie subjektiv das geprägt ist. Also würden Sie, ich kann es schwer einschätzen, sind das wirklich viele oder wenige, wenn wir jetzt auch von den über 26.000 Unternehmen und Organisationen weltweit sprechen, ist das viel oder wenig?
Das ist eine gute Frage. Man sagt ja auch, also es ist sicherlich noch, gibt sicherlich noch viel Luft nach oben.
Ja.
Aber die Tendenz stimmt auf jeden Fall, stimmt in den letzten Jahren. Deutschland ist natürlich ein spezieller Fall, also der Global Compact, gerade in Bezug auf die universellen Prinzipien, die wir haben. Die Umsetzung vieler der Prinzipien sind vor allen Dingen relevant in den Aktivitäten der Unternehmen im globalen Süden. Also ich würde mich nicht ausschließen, natürlich auch in Deutschland, aber viele der Sachen haben ja, viele Aspekte oder der Umsetzung der Aspekte haben ja mit globalen Lieferketten, mit Verantwortung entlang globaler Lieferketten zu tun. Ne? Und da ist es, haben wir noch mal eine Statistik gesehen, ich glaube, wir haben in Deutschland etwa 40.000 multinationale Unternehmen, von denen natürlich viele sehr kleine Unternehmen sind. Also ja, da ist durchaus noch Potenzial nach oben.
Ja, aber wenn man auf die Entwicklung blickt, würden Sie halt sagen, es ist erkennbar, dass es immer mehr werden. Ich finde es gerade, wollen Sie noch was sagen?
Nö, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja, ist definitiv zu meiner Überraschung teilweise schon, weil wir ja auch gerade dieses Jahr in eine wirtschaftlich etwas kritischere Lage gekommen sind und trotzdem auch in diesem Jahr 20% Wachstum an Mitglieder zu verzeichnen haben.
Ja, also ich würde auch gern gleich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, aber vorher auch nochmal fürs Verständnis, weil wir immer wieder über die Prinzipien sprechen, die ja super klingen, aber wir befinden uns ja in sehr komplexen politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen, weil Sie gerade auch sagten, die Lieferketten spielen eine große Rolle. Könnte man das mal an einem Beispiel festmachen? Also, dass wir mal erkennen, wie kann man diese Prinzipien auch umsetzen? Also wie sieht das konkret in der Umsetzung im Unternehmensalltag aus?
Ich hatte ja erwähnt, dass wir in dem deutschen Netzwerk, also wenn es jetzt um die Umsetzung der Praxis geht, eine große Vielzahl an Unternehmen haben, von DAX-Unternehmen über den Mittelstand bis zu KMUs. Und deshalb versuchen wir auch, die Unternehmen dort oder auf eine Weise zu unterstützen, wo sich gerade befinden, also so effektiv wie möglich. Das heißt, wir haben jede Menge Lern- und Dialogformate für KMUs, für Einsteiger sozusagen. Das sind oft Leitfäden, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, sei es jetzt menschenrechtliche, um ein paar Beispiele zu geben, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten entlang Lieferketten umzusetzen oder Korruptionsprävention zu bekämpfen, so Leitfäden und Tools. Dann bieten wir auch verschiedene Trainingsformate an. Da geht es darum, Anwender in Unternehmen dabei zu unterstützen, konkrete Maßnahmen umzusetzen und vor allen Dingen für die größeren Unternehmen, also vier großen Unternehmen, die haben natürlich erheblich mehr Ressourcen, als wir es haben, auch in den Nachhaltigkeitsabteilungen. Die versuchen wir wiederum zusammenzubringen im Austauschformate. Die haben nicht gemeinsame also zum Beispiel Peer-Learning-Formate sind Austauschformate, in denen sie gemeinsam voneinander lernen können. Ja. Mhm. Und natürlich, wir sehen uns auch als Multi-Stakeholder-Organisation mit Beteiligung der Zivilgesellschaft und auch der Bundesregierung, bieten wir natürlich auch eine Plattform für den konstruktiven Austausch von Unternehmen mit der Zivilgesellschaft, kritisch konstruktiven Austausch, würde ich mal sagen, ne, mit der Zivilgesellschaft und mit der Bundesregierung. Sei es jetzt im Rahmen von größeren Konferenzen, von Workshops bis zu vertraulichen bis zum vertraulichen Austausch. Und vielleicht nochmal, um das noch etwas konkreter zu machen, eine Maßnahme ist zum Beispiel im Rahmen, die sehr gut angenommen wird, auch gerade von größeren Unternehmen, sind die verschiedenen Peer-Learning-Gruppen, die wir durchführen. So zum Beispiel jetzt eine, die wir für Menschenrechtsbeauftragte durchführen, die Menschenrechtsbeauftragte in größeren Unternehmen bei der Umsetzung des LKSG, des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, oder auch andere Peer-Learning-Groups im Bereich Erstellung von Klimarisiken, Analysen und anderen. Ja.
Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also wie effektiv können solche Dialoge, Gespräche und Austauschformate sein? Also ich stelle die Frage, weil ich habe manchmal das Gefühl, wir reden so wahnsinnig viel und sind uns auch in Bereichen so einig, aber inwiefern kommt es von dem Gespräch auch in die Umsetzung?
Das ist die Frage, ja, was treibt die Umsetzung im Unternehmen? Ne? Also es gibt da wahrscheinlich verschiedene wichtige Hebel, die zu bewegen sind. Ich glaube, hier in Deutschland ist ein ganz wichtiger Hebel gewesen, die Gesetzgebung teilweise. Ne? Ich hatte ja gerade angesprochen, gerade im Bereich Menschenrechte gab es ja erst einen nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte, der dann in das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gemündet ist. Regulierung im Bereich im Klimabereich und natürlich auch in der Nachhaltigkeit Berichterstattung auf nationaler Ebene, meistens dann halt in Zusammenhang mit der Umsetzung von EU-Regulierung. Das ist ein ganz wichtiger Hebel, der dazu beiträgt, dass Unternehmen sich halt intensiver auch mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen. Ne? Ja. Anderer wichtiger Hebel ist natürlich auch die Anreize, die gesetzt werden können oder die neue Geschäftsmöglichkeiten, die sich für Unternehmen ergeben, so zum Beispiel im Bereich Klima, ne? Entwicklung von neuen Technologien, von effektiveren Technologien oder erneuerbaren Technologien. Ne?
Vielleicht können wir da nochmal reingehen, Herr Enge, weil das ja ganz wichtig ist, weil ja viele eben vor den großen Herausforderungen stehen. Also abgesehen von den vielen Reporting-Pflichten, die Sie gerade schon gesagt haben, die ja die einen natürlich irgendwie begrüßen, andere empfinden das aber auch als Belastung, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ja. Aber am Ende geht es für Unternehmen natürlich um Geld. Also ein Unternehmen muss wirtschaftlich arbeiten. Und gerade während der Zeit der Transformation ist das schwierig. Also hohe Investitionskosten, die Märkte, die noch nicht für nachhaltige Produkte da sind. Vielleicht können wir mal so ein Business Case durchgehen. Also welche Risiken gibt es für die Unternehmen? Welche Kosten gibt es? Und dann, wo liegt eben der Mehrwert und die Chance? Vielleicht beginnen wir mit den Risiken oder wir nennen es Herausforderungen. Welche Herausforderungen treten denn auf?
Zunächst einmal, ich finde es auch essentiell, sich mit dem Business Case zu beschäftigen. Und Business Case heißt jetzt nicht unbedingt Gewinnmaximierung, sondern, wie Sie richtig schon andeuten, es geht darum, Risiken zu managen, Erwartungen zu mieten, wie sagt man das auf Deutsch? Erwartungen
zu definieren eigentlich auch, ne? Oder so
definieren und dem auch entgegenzukommen und dann letztendlich auch neue Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln. Also einige der sogenannte Vorteile oder Elemente des Business Cases, die in den letzten Jahren halt auch viel stärker geworden ist. Also zum Beispiel, dass Unternehmen, die sich intensiv mit Nachhaltigkeit beschäftigen, wahrscheinlich dann auch besser in der Lage sind, Regularien und Gesetzgebungsverfahren, also gerecht zu werden. Dann geht es auch um den Zugang zu Kapital. Mehr und mehr Investoren, gerade institutionelle Investoren, schauen halt oder erwarten von Unternehmen auch regelmäßig, also einen Zugang zum Beispiel im Rahmen der EU-Taxonomie, eine Zertifizierung oder ein Nachweis, dass sie auch in die Gelder auch in nachhaltige Unternehmenszwecke oder in die Umsetzung von nachhaltigen Maßnahmen investiert werden. Dann kommen die Kundenanforderungen, die Stakeholder und Kunden Anforderungen und Erwartungen an Unternehmen. Kunden, die auch immer mehr daran interessiert sind, nachhaltige Produkte zu kaufen. Dann anderer wichtiger Business Case, wir befinden uns, oder Teil Element des Business Cases ist auch die Attraktivität für Arbeitgeber. Gerade, ich würde mal sagen, also die neuere Generation sind daran interessiert, nicht nur für Unternehmen zu arbeiten, die profitabel sind, sondern die auch die Werte mit ihnen teilen, die sich also ein gewisse zumindest minimale soziale und Umweltstandards halten. Dann geht es auch, wir leben ja in einem Kontext in der geopolitischen Spannung, geht es zum Teil auch um Zugang zu Rohstoffen weltweit. Ne? Mhm. Und da können zum Beispiel Maßnahmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft, so dann Circular Economy, würde man sagen auf Englisch, dazu führen, dass dann Unternehmen sich weniger abhängig machen von dem Import von Rohstoffen. Oder auch die Anforderungen, Stichwort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das hat also auch dazu geführt, dass sich Unternehmen generell intensiver mit ihren globalen Lieferketten beschäftigen müssen und dort auch deshalb auch die Lieferketten dann besser kennen, vielleicht auch diversifizieren können und so auch eine größere Resilienz in ihren Lieferketten entwickeln können. Und dann last but not least sicherlich auch die ganzen Möglichkeiten, die es gibt im Bereich der Innovation von Produkten, von Prozessen, von Technologien. Nicht desto letzt, wie gesagt, im Energiebereich, gerade in Bezug auf Zugang zu sauberen und auch erschwinglichen Energien, wo es enormes Entwicklungspotenzial, sogar Bedarf gibt. Auch dieses im Zusammenhang mit den geopolitischen Spannungen, die man ja hier in Europa, nicht nur in Europa, sondern vor allen Dingen hier auch in Deutschland vor kurzem ja auch erlebt haben.
Ja? Ja, ich habe das Gefühl, all das, was Sie aufgezählt haben, was ja auch so als Chance gesehen werden kann oder muss, und viele sagen ja sogar Unternehmen, die sich nicht neu aufstellen und nicht wandeln, dass die irgendwann vom Markt verschwinden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Herr Engel, und wir blicken wirklich mal global, dann bestimmen immer noch aktuell die Märkte, die wirklich auf fossile Energien setzen, die noch nicht ihre Prozesse umgestellt haben. Es werden weiter Menschen ausgebeutet, weil man so halt die höchsten Profite machen kann. Also sind wir schon an einem Punkt der kritischen Masse, die sich wandelt?
Ja, Ich glaube, es ist Teil eines Prozesses, ne? Aber Sie haben schon recht, ne? Und der Teil des Business Cases ist halt auch sicherzustellen, dass sich die Investitionen von Unternehmen langfristig lohnen. Letztendlich, dass die Unternehmen, die verantwortungsvoll handeln oder vielleicht auch in Lösungen investieren, letztendlich dann auf dem Markt auch, also in Englisch würde man sagen, rewarded werden, ne, dafür dann, dass sich das dann für die auch auszahlt. Und da gibt es viele Komponenten, die eine Rolle spielen. Eines des, und da ist, ich glaube, Europa weltweit auch ein bisschen führend, auch wenn es jetzt momentan so eine Art ESG-Backlash gibt, also in einigen Teilen der Welt, dass man halt die notwendigen Regulationen schaffen will, um sozusagen auch ein Leveling Playing Field zu schaffen. Also, dass die gleichen Regeln für andere gelten und dass Unternehmen, die dann halt, wie gesagt, in verantwortlich halten, dafür belohnt werden und nicht bestraft werden. Ja. Also insofern muss auf der regulatorischen Ebene sicherlich was mehr geschehen. Da haben Sie vollkommen recht. Ne?
Wird ja auch versucht, muss man sagen. Mhm. Ne? Das hatten Sie ja eben auch schon aufgezählt, was es an Regulatorien gibt. Also vor allen Dingen in Europa, also CSRD-Pflicht, Lieferketten-Sorgfaltspflicht zum Beispiel. Aber da habe ich jetzt gehört, da gibt es jetzt auch schon wieder eben gegenteilige Entwicklung, oder Sie haben eben vom Backlash, von ESG-Backlash gesprochen. Mm. Also kurz ESG, das mit alle nochmal mitnehmen, steht für Environmental, Social und Governance, bezeichnet eben Kriterien zur Bewertung von Nachhaltigkeit und ethischer Verantwortung von Unternehmen. Und man hat manchmal das Gefühl, dass sich Unternehmen teilweise gegen das Label wehren, obwohl sie sich vielleicht sogar intern den Prinzipien verpflichtet fühlen. Ne? Also es scheint da wirklich so eine negative Konnotation zu geben mit diesen Berichten. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben.
Ja, also erstmal vielleicht zu ESG etwas allgemein. Der Begriff wurde ja auch entwickelt mehr im Finanzbereich, ne? Environmental, Social und Governance. Also eine Tendenz, die wir ganz klar jetzt sehen, vielleicht war der Fokus in der Vergangenheit sehr stark auf Environmental, ne? Oft habe ich ja auch immer wieder vorgefunden, dass die meisten Leute, wenn man über Nachhaltigkeit denkt, vor allen Dingen erstmal an die Umweltaspekte denkt. Aber das beinhaltet ja also die sozialen Aspekte auch, ne? Thema zum Beispiel Energiewende, die ja essentiell ist, haben wir jetzt auch gelernt, jetzt ist im Englischen wird das Wort Just Transition benutzt, dass es auch notwendig ist, jede Art von Transformation sozial abzufedern, um dann auch die Akzeptanz für die Transformation zu schaffen. Und ein weiterer Trend, den wir im ESG-Bereich sehen, ist, glaube ich, schon stark auf den G-Bereich, auf den Governance-Bereich, der immer wichtiger wird, gerade so in Zeiten geopolitischer Anspannung, ne? Und auch auf politischer Ebene. Das allgemein. Und ein anderer Faktor, der auch manchmal etwas vernachlässigt wird, dass zu Nachhaltigkeit, und das ist halt im ESG-Begriff, und das ist vielleicht ein Nachteil des Begriffes, die wirtschaftliche Komponente nicht mit aufgefasst werden. Ne? Und natürlich muss sich das letztendlich, also man hat in Englischen auch öfter gesagt, spricht man von einer Triple Bottom Line, das Unternehmen halt drei Bottomlines, wie würde man das auf Deutsch übersetzen, weiß ich auch nicht.
Ja, ich finde es auch bei den Bottomlines, weil man das so geprägt hat. Also.
Ja, also eine Triple Bottom Line, ne, haben und eine davon ist natürlich auch, also ganz essentiell ist die wirtschaftliche Komponente, die soziale und die Umweltkomponente, also eine Abweichung von der ESG. Aber da ist zum Beispiel die Wirtschaft mit drin und das ist ganz klar. Wenn es wirtschaftlich nicht stimmt, für Unternehmen, zumindest für diejenigen, die auch im Kapitalmarkt gelistet sind, die sich im Wettbewerb stellen müssen, wenn ein Unternehmen bankrott geht, dann fallen auch die zwei anderen Komponenten flach. Also die ökonomische Komponente muss sicherlich mitgedacht werden. Genau, der Teil dieses Backlashes, der momentan auch den wir sehen, teilweise auch hier in Deutschland, beruht auch auf Bemängelungen von einzelnen Unternehmen, vielleicht auch oft von Verbänden, dass es zu einer Art Überregulierung gekommen ist. Aber müssen wir aber ein bisschen aufpassen, dass man, wie sagt man doch auf Deutsch, das Baby nicht mit dem Bad
ausschüttet.
Ausschütten, genau, ja. Ich glaube, wie ich hatte ja betont, es ist ganz essentiell, Regulierung zu haben, um, wie gesagt, auch dieses Leveling Playing Field zu gewährleisten. Aber es ist schon, meiner Ansicht nach, schon ein bisschen nachvollziehbar, dass da vielleicht eine größere Harmonisierung um eine Doppel- und Trippelbelastung von Unternehmen zu vermeiden. Ja.
Absolut, aber genau diese Sorge, die beschäftigt natürlich viele Unternehmen, weil das ist ja natürlich deren Hauptanliegen, auch wirtschaftlich zu sein. Und diese Sorgen werden halt teilweise von der Politik aufgegriffen und wie ich finde, doch schon auch mit sehr viel Populismus begleitet. Also ich habe jetzt schon gehört, auch im deutschen Wahlkampf, dass Parteien sagen oder angekündigt haben, das Gesetz zur Lieferketten-Sorgfaltspflicht abschaffen zu wollen. Und dann frage ich mich, ist das das, was die Unternehmen sich wirklich wünschen? Weniger Kontrolle, weniger Auflagen?
Nein, das glaube ich nicht unbedingt. Also ich kann jetzt dann ein bisschen so aus unseren Erfahrungen berichten. Ich hatte ja gesagt, wir haben zum Beispiel auch eine Peer Learning Group zu Wirtschaft und Menschenrechte, an dem Menschenrechtsbeauftragte beteiligt sind. Das ist ein Format, das wir in Kooperation mit dem Deutschen Institut Menschenrechte durchführen. Und da sind ja sehr führende deutsche Unternehmen mit vertreten, die also auch schon massiv an der Umsetzung des LKSGs beteiligt sind und auch Ressourcen investiert haben. Und in diesen Kreisen sehe ich diesen Backlash nicht so sehr. Also im Gegenteil, ne? Die haben bereits investiert, haben in die Umsetzung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, Prozessen along the lines vom LKSG. Und ich glaube, da besteht auch ein gewisses Interesse in diesen Unternehmen, dass man jetzt auch konsequent weiter umsetzt. Ne?
Ja, aber wenn wir jetzt beim globalen Ansatz sind, wofür Ihr Netzwerk auch steht, dann muss man natürlich eben schon mit bedenken, was in Teilen der Welt geschieht, zum Beispiel in den USA. Also eine von Donald Trumps ersten Amtshandlungen bei seiner letzten Präsidentschaft war halt, aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten. Hat er jetzt auch wieder angekündigt. Das heißt, also es ist schon so, ich habe das Gefühl, gerade Klimathemen oder Klimaschutzthemen, spielt gerade allen Populisten in die Karten. Es ist so das Thema, wo man diese Triggerpunkte bei den Menschen irgendwie erreicht, ne? Dass man uns jetzt hier nicht so viel vorschreiben darf und dass wir irgendwie nicht verlangen können oder die Politik nicht von den Menschen verlangen darf, sich umzustellen. Ich weiß nicht, wie Sie das beobachten oder welche Rolle spielt das auch für die Unternehmen und ihr Netzwerk?
Ja, das Thema Populismus hat uns tatsächlich recht intensiv beschäftigt, auch zum Beispiel im Zusammenhang mit unserer letzten Jahreskonferenz. Wir haben für unsere letzte Jahreskonferenz ja den Titel gewählt, Nachhaltigkeit, Spaltpilz oder Leitbild. Ah. Und unsere Absicht ist natürlich, sicherzustellen, dass Nachhaltigkeit weiterhin Leitbild bleibt und nicht zur Spaltung der Gesellschaft führt, ne? Das heißt da unter anderem aber auch, wie ich vorher erwähnte, dass man im Transformationsprozess zum einen auch an die sozialen Konsequenzen, Stichwort Just Transition, intensiver denken muss, die Leute mitnehmen muss. Und wahrscheinlich braucht man auch ein anderes Narrativ. Ne? Also das ist schon ein Empfinden auch aus der letzten Jahreskonferenz, die wir hatten in der Gruppe. Dass wir wahrscheinlich anders über Nachhaltigkeit kommunizieren müssen. Oft ist da so eine gewisse, Sie sprachen ja gerade das Stichwort Klima, Energiewende an, dass das oft kommuniziert wird als in Form von Risiken, in Form von zusätzlichen Kosten. Ja. Und das kann durchaus in der Bevölkerung nachvollziehbar eine gewisse Abwehrhaltung schaffen. Ich glaube, wir müssen auch positiver kommunizieren, vielleicht positivere Leitbilder auch schaffen, um einen Großteil der Bevölkerung mitzunehmen. Also das ist ein Punkt. Der andere Punkt, Sie sprachen ja auch gerade die Vereinigten Staaten an, Trump und die angekündigte Abkehr vom Pariser Klimaschutzabkommen und viele andere Sachen, die die von deiner Seite jetzt schon mal vorab verkündigt wurden. Was ich auch sehr interessant fand in diesem Zusammenhang ist, dass sich viele amerikanische Unternehmen, auch Großunternehmen, ich glaube, es war zum Beispiel Chevron, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, und andere, also Fossil Fuel Unternehmen, sich dem schon entgegengestellt haben, ne? Weil die durchaus auch die Möglichkeiten, gerade im Energiebereich, ne, die neuen Möglichkeiten, sich zu positionieren im Bereich erneuerbare Energien. Und da gab es ja unter der jetzigen Administration in den Vereinigten Staaten über diesen Inflation Reduction Act, der letztendlich auch ein Unterstützungsprogramm war für die Energiewende in den Vereinigten Staaten, sind ja auch massive Gelder geflossen in die Umgestaltung, in die Transformation der amerikanischen Wirtschaft. Also insofern gibt es da auch einen ziemlich starken Business Case in der amerikanischen Wirtschaft. Also müssen wir noch mal abwarten, wie viel von den angekündigten Abkehr von der Transformation, von der Energiewende in den Vereinigten Staaten tatsächlich erfolgen wird. Und last but not least, wenn Sie so denken, als einen der wichtigsten Berater von Donald Trump, über der jetzt fungiert ja momentan Elon Musk, der ja jetzt gerade im Bereich Elektromobilität durchaus ja ein gewisses Stakes hat. Ne?
Ja, also auch er müsste eigentlich Interesse daran haben, dass es weitergeht.
Genau. In diesem Bereich. Genau so ist es, ja. Also warten wir mal ab, ob das wirklich so kommt.
Ja, aber man muss ja schon sagen, es ist nicht nur in den USA, dass man dann einen zunehmenden Populismus beobachtet, auch in anderen Ländern, eben leider auch bei uns. Also das ist ja schon ein Phänomen, wo man jetzt, wie Sie sagen, beobachten muss, aber vielleicht auch dagegenhalten muss. Durch unter anderem Dialoge, das ist ja dann auch Ihr Schwerpunktthema. Ich würde gerne auch nochmal, ich finde immer ganz interessant, Herr Engel, auch zum Schluss nochmal so nach den eigenen Motivationen zu fragen. Sie selber haben in Lateinamerika gelebt. Ich habe eben auch erfahren, dass Ihre Muttersprache Spanisch ist und Englisch vor allen Dingen auch. Was sollten wir jetzt tun, um diese Welt zusammenzuführen und zu einem besseren und gerechteren Ort zu machen? Was ist Ihre Motivation oder Ihre Vision?
Also die Visionen, die wir haben, also im Prinzip haben wir ja die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, die für uns im Global Compact halt in gewisser Weise so als Leitbild dient, ne, für eine gerechtere und eine nachhaltigere Zukunft. Und
da hängen wir leider sehr bei denen, muss man sagen, ne, beim Prozess.
Genau. Das könnte auch vielleicht Teil der Antwort sein. Also Agenda 2030 war also eigentlich eine prima Sache, wurde in einem dreijährigen Prozess entwickelt und dann, wie Sie sich vielleicht erinnern können, 2015 dann veröffentlicht. Mhm. War ein Multi-Stakeholder-Prozess. Es ist wirklich eine sehr umfangreiche Agenda, im Gegensatz zu den Millennium Development Goals, die es davor gab. Beinhaltet das nämlich nicht. Millennium Development Goals war im Wesentlichen Armutsbekämpfung in Partnerländern, in Entwicklungsländern, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, aber die Agenda 2030 geht ja viel weiter. Das sind soziale Governance-Themen, es betrifft auch Industrieländer und so weiter und so fort. Eine prima Sache. Nur 17 Ziele, 169 Unterziele, sind nicht so ganz leicht zu verdauen und zu vermitteln. Ne? Mhm. Und deshalb hat der Global Compact sich jetzt auch die Mühe gemacht, sozusagen auch gerade, wenn es darum geht, die Privatwirtschaft massiv zu mobilisieren. Wir befinden uns nämlich auf dem halben Weg der Umsetzung der Agenda 2030, sogar so etwas über den halben Weg und liegen, wenn wir auf die Zielerreichung gucken, nur bei 15%. 15% der Ziele sind on track, 85% nicht. Ne? Und das betrifft die Ziele, also in Bezug auf zum Beispiel, natürlich Klima ist ein Bereich, ne? Wir befinden uns nicht auf dem 1,5-Grad-Ziel, das brauche ich nicht länger zu erklären, aber auch in vielen anderen Bereichen, Gender Parity, Existenzsicherung etc., in vielen Bereichen nicht on track. Deshalb hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, auch Herr Guterres, den Global Compact, also seine Initiative letztendlich, er ist unter der Chairman of the Board auch aufgerufen, uns massiv zu beteiligen an der Mobilisierung des Privatsektors für Agenda 2030. Und was wir dann gemacht haben, beziehungsweise der Global Compact gemacht hat, ist, er versuchte, 5 Bereiche zu identifizieren, 5 Themen, in denen wir der Auffassung sind, dass Unternehmen einen besonderen Beitrag leisten können. Und die Bereiche, die dann identifiziert wurden, oder die Themen waren natürlich zum einen das Thema Klima, aber da geht es darum, Unternehmen zu committen zu einer 1,5-Grad-Zukunft, also sich Science-Based Targets zu setzen for Climate. Also da gibt es auch eine spezifische Initiative, und die unter anderem durch den Global Compact gegründet worden. Dann an Just Transition zu denken, was ich vorhin schon betont hat, die Notwendigkeit, das auch sozial abzufedern, aber auch in anderen Bereichen, in denen existenzsichernde Löhne, da können Unternehmen sehr viel machen. Sowohl sicherstellen, das ist wahrscheinlich hier in Deutschland eine Selbstverständlichkeit, dass man lokal existenzsichernde Löhne bezahlt, aber auch entlang globaler Lieferketten. Mhm. Thema Gender Parity, ne? Also geht es darum, mehr weibliche Führungskräfte in Unternehmen zu positionieren. Aber auch zuzusehen, ganz wichtiger Bereich, auch Equal Pay, ne? Wasserfinanzierung und so weiter. Also was der Global Compact, was ich damit sagen will, was ich glaube, was unbedingt notwendig ist in dieser Bereich, dass wir insgesamt in der Nachhaltigkeitsdebatte konkreter werden, fokussierter agieren, mehr in Form von konkreten Transformationsprozessen denken, die auch leichter in der Öffentlichkeit vermittelbar sind, ne? Und vermeiden, das ist also eine Sache, die mich persönlich sehr stark beschäftigt, ist die gesellschaftliche Polarisierung. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir uns in der Nachhaltigkeitsbubble, Sie sagten es ja auch eingangs in unserer Diskussion, immer so preaching to the converted, wird man in Englisch sagen, ne? Dass wir uns mit uns selber beschäftigen, aber auch in der Art, wie wir kommunizieren, nicht die breite Öffentlichkeit erreichen. Und ich glaube, da müssen wir uns erheblich anstrengen, wenn wir nicht auch diesen Kampf gegen Populismus verlieren wollen.
Absolut. Und einen Teil dazu beiträgt das deutsche Global Compact Netzwerk. Marcel Enge leitet es. Das Netzwerk ist Teil eines globalen Netzwerkes aus Unternehmen und Organisationen, die Verantwortung übernehmen und ihr Handeln auf 10 Prinzipien ausrichten, die für Menschenrechte, für Arbeitsnormen und vor allem auch für Umweltschutz stehen. Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima ist auch Mitglied des United Nations Global Compact. Marcel Enge, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Grad Global ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, und die wiederum eine Initiative ist des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Mein Name ist Anja Backhaus, und wenn Sie Anregungen und Fragen haben, senden Sie uns gerne eine Mail an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören.